Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Eva Bahn am Mikrofon und im Programm die amerikanischen Tech-Konzerne, die sich gerne gegen Rassismus einsetzen, ihr eigenes Personal aber immer noch wenig divers zusammenstellen, das bleibt weiß und männlich. Ein Mann und nicht wie von vielen erwartet, die Spanierin Calviño hat nun auch das Rennen gemacht um den Vorsitz der Eurogruppe, und zwar der irische Finanzminister Pascal Donoghue. Was man an der Börse von dem Neuen erwartet, hören wir gleich. Zunächst aber aus Brüssel der Bericht von Paul Vorreiter über eine Wahl, die auch heute noch nachhallt, sogar von einer Intrige ist die Rede. Zunächst hat aber der irische Finanzminister das Wort, der sich als Brückenbauer präsentiert.
As President, I will be working closely with all members of the Eurogroup.
Das ist Pascal Donoghue, der neu gewählte Euro-Gruppenchef. Er versprach, mit allen Euro-Partnern eng zusammenzuarbeiten für einen gestärkten Euro als Antwort auf die vielen Herausforderungen, die in der Krise entstanden sind. Nach der jüngsten Prognose der EU-Kommission wird die Wirtschaftsleistung der Eurozone um 8,7% schrumpfen und sich nächstes Jahr nur teilweise erholen. Für einige Beobachter ist die Wahl eine Überraschung. Im zweiten Durchgang schaffte es der 45-Jährige, ihre 10 der 19 Stimmen auf sich zu vereinigen. Im ersten Wahlgang war bereits der Luxemburger Pierre Gramegna ausgeschieden. Der lange Zeit als Favoritin gehandelten Spanierin Nadia Calviño fehlte eine Stimme. Die Wirtschaftsministerin hatte auf die Unterstützung der 4 großen Euro-Länder gezählt, darunter auch Deutschland. Bei der Abstimmung hatten alle 19 Euro-Staaten nur eine Stimme. Malta hatte also genauso viel zu sagen wie Deutschland. Die Regierung in Madrid habe eigentlich die notwendigen Stimmen zusammengehabt, sagte Calviño heute in einem Radiointerview. Den Ausschlag dürften die nördlichen und östlichen Länder gegeben haben. Bundesfinanzminister Olaf Scholz vermied es nach der Wahl, dem neuen Euro-Gruppenchef zu gratulieren.
Pascal Donoghue, der eine gute Arbeit geleistet hat, den viele schon lange kennen. Und ich bin sicher, dass wir die Arbeit der Eurogruppe jetzt genau auf das konzentrieren können, worum es für die Zukunft geht, nämlich sicherzustellen, dass wir die wirtschaftliche Entwicklung in Europa voranbringen.
Eine wesentliche Aufgabe Donoghues dürfte es sein, die Bedeutung der Eurogruppe wieder zu stärken. Das informelle Gremium hat keine Gesetzgebungskompetenz und droht gerade an Einfluss zu verlieren. Zumal viele Dossiers die EU als Ganzes betreffen, etwa der Corona-Wiederaufbaufonds, über den eine Einigung in diesem Sommer erzielt werden soll. Unterdessen geht es bei den Themen, die die Eurogruppe betreffen, kaum voran. Die Integration der Währungs- und Bankenunion steckt fest. Die Reaktionen auf die Wahl Donoghues fallen unterschiedlich aus. Die spanische Vorsitzende der sozialdemokratischen Fraktion im Europaparlament, Iratxe Garcia, bedauert, dass keine Frau an der Spitze der Eurogruppe steht. Mit der Wahl Donoghues fällt das Amt nach 7 Jahren auch aus sozialdemokratischer Hand wieder in christdemokratische Hände. Erwartungsgemäß lobende Worte vom CSU-Politiker Markus Ferber, der Donoghue als irischem Finanzminister eine sehr gute Bilanz ausstellt. Skepsis dagegen bei Sven Giegold, dem grünen Finanzexperten im Europaparlament.
Am besten wäre natürlich, wenn er endlich dafür sorgen würde, dass wir Steuertransparenz in Europa bekommen. Die hat die EU-Kommission ja vorgeschlagen und die ist damals unter anderem an Irland und Deutschland und einigen anderen Ländern gescheitert und liegt seitdem auf Eis in der Gesetzgebung. Aber jenseits dessen, natürlich, er kommt aus einer Steueroase in Europa. Ich gratuliere ihm natürlich zur Wahl, aber er steht natürlich unter Beobachtung,
sagte Giegold am Morgen im Deutschlandfunk. Donoghue hatte sich in der Vergangenheit kritisch gegenüber steigenden Staatsausgaben und Defiziten geäußert. Auch ist dagegen eine europaweite Digitalsteuer, für die beispielsweise Frankreich und Spanien eintreten. Irland ist aufgrund seiner Steuerpolitik für Digitalkonzerne ein beliebter Standort.
Ganz unterschiedliche Reaktionen haben wir gehört im Beitrag von Paul Vorreiter auf den irischen Finanzminister, der gestern zum Eurogruppenchef gewählt wurde. Frage an unseren Börsenreporter Viktor Goldgar. Wie kommt der denn bei Ihnen an?
Ja, viele Experten hier in Frankfurt, die waren heute Morgen wirklich ratlos. Ich kann ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Viele, mit denen wir heute Morgen sprechen wollten, also auch gestandene Europa-Experten in den großen Banken, die haben gesagt, den neuen Chef der Eurogruppe, den kennen wir nicht. Aber einer weiß Bescheid, Carsten Brzeski, das ist der langjährige Eurozonenbeobachter bei der Bank ING. Mit ihm habe ich vor der Sendung über diesen neuen Mann an der Spitze der Eurogruppe gesprochen. Und ich habe ihn gefragt, dass Pascal Donoghue jetzt den Chefposten der Gruppe einnimmt. Das hat ja viele überrascht. Warum ist ausgerechnet er es geworden?
Na, Herr Donoghue stand natürlich und wurde unterstützt von den Niederländern, von den Nordeuropäern. Und ich denke, man muss das sehen im großen Zusammenhang. Das war wieder ein bisschen europäischer Basar. Ich gebe dir was, dann gibst du mir etwas. Jetzt haben die Nordeuropäer, die größten Kritiker und Widersacher des europäischen Aufbaufonds, etwas bekommen. Und dann ist die Hoffnung, dass auch diese Länder dann einknicken werden nächste Woche und dann Frankreich und Deutschland ihren europäischen Aufbaufonds bekommen.
Das ist ja jetzt genau die Frage. Wie sollen die Gelder aus Brüssel verteilt werden? Sollen die als Hilfen kommen oder sollen die als Kredite kommen, die Länder dann halt irgendwann auch wieder zurückzahlen müssten? Wie positioniert sich der IRE denn in dieser Debatte?
Ja, Herr Donoghue war bisher noch relativ zurückhaltend. Denke, er sympathisiert eher mit diesem calvinistischen Ansatz, den wir auch in den Niederlanden sehen, also dass jedes Land sich erstmal selber helfen muss, dass selbstverschuldete Probleme auch im eigenen Land gelöst werden müssen. Damit haben die Iren ja auch schon ihre Erfahrungen gehabt in den letzten Jahrzehnten. Aber gleichzeitig ist natürlich Irland ja das erste Land gewesen, was während der Finanzkrise auch Hilfen von Europa bekommen hat. Also er steht natürlich doch auch der Idee offen, dass es so etwas wie europäische Solidarität gibt.
Durch Corona wird jetzt ja teilweise auch der Ruf nach wieder höheren Steuern laut, um eben all diese Hilfsmaßnahmen irgendwann auch zu finanzieren. Jetzt hat Irland in den vergangenen Jahren ja immer eher eigentlich mit niedrigen Steuersätzen Schlagzeilen gemacht, gerade für große Unternehmen. Wie hilfreich ist es da jetzt ausgerechnet einen Iren in dieser Situation an der Spitze der Eurogruppe zu haben?
Ja, aber das Schöne ist ja jetzt, dass man mit so einer Position die Iren auch eigentlich dichter bei sich hat. Das heißt, sie müssen mitmachen. Auch so ein Vorsitzender, ein Präsident von der Eurogruppe kann ja eigentlich nicht seine eigene Agenda durchdrücken, sondern muss sich auch ein bisschen dem europäischen Geiste beugen. Das heißt, damit hat man die Iren jetzt eigentlich ins Boot reingenommen. Und wenn wir jetzt in den kommenden Jahren nicht direkt über Steuererhöhungen sprechen, aber doch über das Stopfen von Steuerschlupflöchern sprechen werden, dann kann man die Iren jetzt hier auch mit ins Boot nehmen und sie auch wirklich an diese Aufgaben erinnern, dass wir hier ein bisschen mehr harmonisierte Steuern in Europa bekommen.
Manche sehen jetzt ja auch bereits wieder Verwerfungen bei Banken am Horizont, zumindest als möglich an. Was müsste da jetzt ein Eurogruppenchef tun?
In aller Ehrlichkeit, die Eurogruppe hat ja in den letzten Jahren auch ein bisschen an Bedeutung verloren. Ja, ich denke, in Deutschland kann sich kaum jemand eigentlich an den Vorgänger von Herrn Donoghue erinnern. Mittlerweile sind wirklich europäische Themen, auch Themen aus der Eurozone, Chefsache. Man sollte einfach diese Themen wie eine Vollendung der Bankenunion weiter nach vorne drücken. Wir brauchen auch, wenn man den Euroraum überleben lassen möchte, noch mehr Integration. Es geht darum, um weitere Strukturreformen durchzuziehen. Das sind alles Themen, die gibt es schon seit 10 Jahren. Und das wäre schön, wenn Herr Donoghue die auch jetzt wirklich noch ein bisschen mehr pushen würde. Aber gleichzeitig denke ich doch, dass wir auch in den nächsten Jahren sehen werden, dass der Euro Chefsache ist.
Zum Abschluss lassen Sie uns noch mal auf den Euro schauen. Was heißt denn dieser neue Euro-Gruppenchef jetzt für die Gemeinschaftswährung? In den vergangenen Wochen hat der Euro ja deutlich Stärke gezeigt.
Ja, ich meine, so eine Nominierung, die bedeutet eigentlich gar nichts für den Wechselkurs des Euro. Was jetzt wichtig sein wird, ist in der nächsten Woche die Sitzung der Europäischen Zentralbank und dann vor allem wirklich der europäische Gipfel. Die Märkte schauen dann darauf, kommt dieser europäische Aufbaufonds. Und dann geht es nicht darum, dass es jetzt wirklich eine richtige Konjunkturspritze wäre. Dafür ist die Größe wahrscheinlich immer noch zu gering. Es geht um die symbolische Wirkung. Wenn dieser europäische Aufbaufonds kommt und sogar schon nächste Woche entschieden wird, dann sollte das dem Euro noch weiteren Rückenwind geben. Kommt das nicht, werden sicherlich auch die Zweifel wiederkommen und dann werden wir in den nächsten Monaten immer mal wieder das Risiko haben, dass auch diese Spekulationen über ein mögliches Auseinanderbrechen der Eurozone durchaus wieder zurückkehren könnten.
Sagt Carsten Pszewski, Volkswirt der ING-Bank. Und vor dem EU-Gipfel hat EU-Ratspräsident Charles Michel heute einen neuen Kompromissvorschlag vorgelegt, um die Chancen auf eine Einigung zu erhöhen. Und er hat einen 5 Milliarden Euro schweren Fonds vorgeschlagen, um die drohenden Brexit-Verwerfungen nach der Übergangsphase abzufedern. Herr Goldka, sorgt das für Erleichterung heute?
Auf jeden Fall. Auch für uns in Deutschland ist ja Großbritannien der fünftwichtigste Handelspartner, vor allem Autoteile, Chemie. Da gibt es regen Handel. Und wenn jetzt solche Ausgleichspakete in Sicht sind, die eben Brexit-Verwerfungen vielleicht etwas abfedern können, dann sorgt das für Auftrieb auch an der Börse. Der DAX legt 0,9% zu auf 12.595 Punkte. Das Pfund allerdings, also die britische Landeswährung, die zuckt bloß mit den Achseln. Denn die Briten, die hätten von diesen EU-Geldern ja nichts.
Viel Bewegung hingegen gab es ja diese Woche auch an den asiatischen Börsen, wo die Kurse zum Teil ja auch politisch angetrieben wurden.
Ja, das war ein ganz heißes Thema diese Woche an der Börse. Anfang der Woche, da hatten ja staatliche Wirtschaftsblätter in Kommentaren in China vollmundig ausgerufen, wie prosperierend die Zukunft der chinesischen Börsen sei. Das verfolgen die chinesischen Privatanleger wohlgemerkt sehr genau. 80%, sagen Experten etwa, der Anleger in China sind Privatleute. Und diese spekulieren sogar momentan so stark wie seit langem nicht mehr mit Kredit auf Aktien. Das besorgt jetzt offenbar auch die Parteiführung. Die nimmt jetzt einerseits verbal wieder Fuß vom Gas, aber auch tatsächlich in Aktion. Ein sozialer Sicherheitsfonds, eine Art Staatsfonds in China, der will jetzt Aktien einer wichtigen Versicherungsgesellschaft verkaufen, die gerade in den vergangenen Tagen auch ordentlich gestiegen waren. Auch ein anderer staatsnaher Fonds, der in die Chipindustrie investiert, der will Aktien verkaufen. Und das nehmen die Anleger in China sehr genau wahr. Der chinesische Leitindex CSI 300 sinkt heute um knapp 2%.
Schauen wir zum Schluss noch auf den Devisenmarkt. Was macht denn der Euro aktuell?
Der Euro bei einem Dollar 11,92 und am Rentenmarkt die Durchschnittsrendite deutscher Staatsanleihen bei minus 0,46% und die Feinunze Gold bei 1807 Dollar.
Viktor Goldka war das. Vielen Dank nach Frankfurt. Black Lives Matter steht jetzt auch in großen gelben Buchstaben auf der Fifth Avenue in New York und zwar genau vor dem Trump Tower. Gemalt von Aktivisten und Künstlern und auch der New Yorker Bürgermeister bastelte mit an der Botschaft für den Präsidenten. Die Rassismusdebatte wird in den USA nicht nur in der Politik geführt und auf der Straße. Auch große Tech-Konzerne schreiben sich gerne eine Antirassismus-Haltung auf ihre Fahnen wie Facebook, Google und Twitter und spenden teilweise auch großzügig an Organisationen, die sich für mehr Diversität einsetzen. In den Büros der Tech-Industrie unterhalb der Führungsebene sieht es hingegen wenig divers aus, sondern vielmehr weiß und männlich. Diesen Widerspruch ist Katharina Wilhelm nachgegangen.
Auch im Silicon Valley gab und gibt es sie, die Black Lives Matter-Proteste. Sie finden statt in der direkten Nachbarschaft der großen amerikanischen Tech-Konzerne wie Facebook, Apple, Google, Twitter, Uber oder Airbnb. Die Tech-Unternehmen blieben von den Protesten selbst auch nicht unberührt, gaben Erklärungen ab, in denen sie Rassismus anprangerten und ihre Solidarität mit Demonstranten zum Ausdruck brachten. Die ungerechte und brutale Behandlung der Schwarzen in unserem Land muss aufhören, schrieb beispielsweise der Warenliefergigant Amazon in einem Tweet. Auf Facebook teilte Mark Zuckerberg einen Beitrag über die Verantwortung zur Bekämpfung von Rassismus und Ungerechtigkeit, kündigte zudem an, 10 Millionen US-Dollar an Organisationen zu spenden, die Rassismus bekämpfen. Die Unternehmen betonen ihre Unterstützung gegen den Rassismus, ihre Firmenkultur drücke das aber nicht aus, sagt Yvonne Hutchinson, die eine Beratungsagentur für Diversität leitet, dem Radiosender NPR. Ich denke, es ist eine Sache, eine Erklärung abzugeben. Es ist eine andere Sache, zu spenden. Es ist eine ganz andere, zu sagen, wie werden wir unser eigenes Haus aufräumen? Was werden wir tun, um sicherzustellen, dass wir nicht Teil des Problems sind? Hutchinson meint damit unter anderem die Zusammensetzung der Angestellten. Bei Google arbeiten nur etwa 5,5% Schwarze, bei Facebook nur 3,8%. People of Color und Frauen sind in den Büros des Silicon Valleys unterrepräsentiert. Und das hat Auswirkungen. Wenn eine Frau mit am Tisch sitzt, sie Finanzen verantwortet, wird sie auch eher andere Frauen fördern. Das meint etwa die demokratische Senatorin Holly Mitchell aus Kalifornien, die sich für das Thema Förderung von Nicht-Weißen und Frauen stark macht. Ihre Argumentation? Die eigene Herkunft fließt auch in die Arbeit mit ein. Divers zusammengesetzte Büros haben somit mehrere Blickwinkel, könnten sich besser in Konsumenten hineinversetzen, die nicht weiß sind beispielsweise. Und dabei geht es nicht etwa darum, wie man Telefone schöner gestaltet. Es geht um Vorurteile bei der Programmierung, zum Beispiel von künstlicher Intelligenz für Gesichtserkennungssoftware. Diese wird zum Beispiel bei der Polizei genutzt, um Gesichter mit gesuchten Straftätern abzugleichen oder nach Verbrechern zu fahnden. Vorurteile, die bei der Programmierung vielleicht unbewusst mit einfließen, können dann sogar gefährlich werden, warnt der Jurist Mohamed Tajar der Bürgerrechtsbewegung ACLU. Die Software ist nicht genau genug. Sie hat Probleme, besonders die Gesichter von Schwarzen oder Frauen zu erkennen. Wir haben selbst Testläufe gemacht und die Software ist einfach nicht akkurat. Vor allem schwarze Frauen würden bei der Gesichtserkennung oft als Männer identifiziert. Weiße Menschen würden dagegen oft erkannt. Die Folge? Schwarze Menschen könnten fälschlicherweise als Verbrecher identifiziert werden. Die Tech-Industrie scheint das Problem zumindest anpacken zu wollen. Google-Chef Sundar Pichai hat sich verpflichtet, die Führungsebene seines Unternehmens in den nächsten 5 Jahren um 30% zu diversifizieren. Facebooks Nummer 2 Sheryl Sandberg kündigte ebenfalls an, dass man mehr Diversität in die Teams bringen wolle. Und auch der Ferienhausvermittler Airbnb teilte jetzt mit, dass bis Ende nächsten Jahres 20% des Verwaltungsrates und des Führungsteams aus Nicht-Weißen bestehen sollen.
Katharina Wilhelm berichtete. Und wir bleiben in den USA, wo in der Lobby-Affäre um den CDU-Abgeordneten Philipp Amthor hierzulande ein Unternehmen für Schlagzeilen sorgte, das bis heute geheimnisvoll bleibt, Augustus Intelligence. Aber womöglich gibt es ein prominentes Vorbild für das Geschäftsmodell, das irgendwas mit künstlicher Intelligenz zu tun hat. Der US-Konzern Palantir, ein digitaler Überwachungskonzern, zu dessen Kunden Geheimdienste, Verwaltungen und die Polizei gehört. Heike Wipperfürth stellt im heutigen Firmenporträt Palantir vor.
Auftritt im US-Fernsehsender CNBC von Alex Kaup. Der Leiter der umstrittenen Softwarefirma Palantir Technologies gibt sich als Verteidiger der freien Welt.
The core mission of our company always was to make the West, especially America, the strongest in the world, the strongest ever been.
Kernaufgabe seines Unternehmens sei immer schon gewesen, die westliche Welt und vor allem die USA zur stärksten Macht der Welt zu machen, sagte er. Gemeinsam mit dem deutschstämmigen PayPal-Milliardär Peter Thiel gründete der Amerikaner das nach sehenden Steinen in der Fantasiegeschichte Herr der Ringe benannte Unternehmen 2004 im kalifornischen Silicon Valley. Mit finanzieller Unterstützung des US-Auslandsgeheimdienstes CIA. 2500 Mitarbeiter sichern riesige Datenmengen aus unterschiedlichen Quellen und bereiten sie auf, damit Konzerne, Polizeibehörden und Geheimdienste sie auswerten können. So hat sich das Unternehmen innerhalb der letzten 16 Jahre zu einem Superstar der Überwachungsindustrie entwickelt.
If you're looking for a terrorist in the world now, you're probably using our government product.
Regierungen würden bei der weltweiten Suche und Entfernung von Terroristen auf die Produkte seiner Firma zurückgreifen, so Karp in einem Interview mit der US-Nachrichtenwebsite Axios. Karp hat in Frankfurt in Sozialtheorie promoviert und sitzt im Aufsichtsrat von BASF und im Aktionärsausschuss von Axel Springer. Jetzt will der 52-Jährige vom Kampf gegen das Coronavirus profitieren. Seine Firma bot Deutschland, Frankreich, Österreich und der Schweiz laut Zeitungsberichten bereits ein Softwareprogramm an, das unter anderem Kapazitätsengpässe in Krankenhäusern entdecken soll, damit sie den Überblick über die Krise behalten. In Großbritannien und den USA arbeitet Palantir bereits mit den Gesundheitsbehörden zusammen, um die Ausbreitung der Pandemie zu verfolgen. Bürgerrechtler wie der New Yorker Jurist Albert Fox Kahn halten das für einen großen Fehler. Die gleiche Technologie im öffentlichen Gesundheitswesen wie bei politischen Morden der CIA im Ausland anzuwenden, ist sehr gefährlich. Denn wir haben nicht so gute Schutzmaßnahmen gegen Unternehmen wie Palantir. Viele Bevölkerungsgruppen, die als besonders gefährdet gelten, werden sich aus Angst vor Überwachung nicht testen oder behandeln lassen. Das heißt, dass sich das Virus weiter ausbreitet. Palantir sagt, es nehme den Schutz der Daten sehr ernst. Doch auch die US-Bürgerrechtsorganisation ACLU warnt vor seinen Softwareprodukten. Sie seien wie ein totalitärer Albtraum, weil sie die Aktivitäten unschuldiger Amerikaner im großen Stil überwachen könnten. So haben Polizeibehörden in New Orleans und Los Angeles die Software zur Kriminalitätsbekämpfung erworben, aber nach Rassismus- und Intransparenzvorwürfen wieder abgeschafft. Und es ist schon ironisch, dass wir keine guten Daten haben, um die Wirksamkeit der datenbezogenen Polizeiarbeit zu beurteilen. Ich kann noch nicht einmal sagen, ob es durch die Software zu mehr Festnahmen kam, sagt Sarah Brain, eine Soziologieprofessorin an der Universität von Texas in Austin, die den Umgang der Polizei in Los Angeles mit der Software 2,5 Jahre lang erforscht hat. Hinzu kommt, laut der Aktivistengruppe Migente hat Palantir entgegen früherer Behauptungen von Alex Karp eine Software entwickelt, mit deren Hilfe die US-Regierung Einwanderer ohne Papiere von ihren Kindern trennen und abschieben kann. Trotz heftiger Proteste einiger seiner Mitarbeiter und tausender Studierender hat Karp den Vertrag mit der zuständigen US-Einwanderungsbehörde ICE erneuert. Karp sagt, er habe diese schwierige Entscheidung getroffen, weil sich sein Unternehmen wie auch die Kritiker an die Gesetze des Landes halten müssten. Die Kontroverse scheint dem Unternehmen mit einer geschätzten Bewertung von 20 Milliarden Dollar bis jetzt nicht besonders geschadet zu haben. Es will noch in diesem Jahr den Sprung an die Börse wagen und ergattert immer mehr Aufträge aus In- und Ausland. So hat die Polizei von Nordrhein-Westfalen nach Hessen jetzt seine Software zur Kriminalitätsbekämpfung erworben. Palantir macht munter weiter und baut auch auf Kontroversen auf. Die Firma übernahm die Entwicklung künstlicher Intelligenz für ein Drohnenprojekt des Pentagons von Google, nachdem Tausende von Mitarbeitern den Internetkonzern aufforderten, seine Finger vom Kriegsgeschäft zu lassen.
Currently, when you're a warfighter, your life depends on your software. They will never trust you if you pull the plug just because you're unpopular.
Karp sagt, Frontkämpfer, deren Leben von seiner Software abhängen, würden ihr nicht mehr trauen, wenn er ein Projekt auf Eis legt, nur weil es nicht populär ist. Ob der Mann mit dem Wuschelkopf Anleger mit Argumenten dieser Art von den Vorzügen der Privatisierung von Sicherheit und Überwachungsmaßnahmen überzeugen kann, bleibt abzuwarten. Ebenso wenig wie Google wollen sie als böse bezeichnet werden, und sei es nur aus Imagepflege. Bleibt also nur der Ruf nach strengen Datenschutzgesetzen, doch der verhallt in Washington derzeit noch fast ungehört.
Heike Wipper führt über Palantir. In der Wirtschaftspresseschau heute das Führungschaos bei der Commerzbank und Siemens und die Abspaltung der Energiesparte.
Es ist ein drastischer und riskanter Schritt, aber auch der richtige, findet die Süddeutsche Zeitung. Es gibt gleich mehrere sogenannte Traditionsunternehmen in Deutschland, die sich nicht konzentriert, sondern verzettelt haben und deshalb nun in großen Nöten sind. ThyssenKrupp ist ein solches Beispiel, aber auch die Deutsche Bank oder die Commerzbank. Siemens geht einen anderen Weg und hat eine klare Strategie. Ein Erfolg ist natürlich nicht garantiert, aber der Münchner Konzern ist weiter als viele andere. Weniger angetan ist die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Man nehme sich den Aufsichtsratsvorsitz eines selbst kreierten Unternehmens und ersetze den Vorstandsvorsitzenden durch einen neuen, wohlgesonnenen. Das ist Corporate Governance à la Joe Kaeser. Mit der von ihm betriebenen Abspaltung der Energietechnik hat er sich in den Posten des Chefkontrolleurs gehievt. Woanders wären 2 Jahre Abkühlung vorgeschrieben. Christian Bruch als neuen Vorstandschef hat er höchst selbst ausgesucht. Mit dem Börsengang von Siemens Energy steht Kaesers neues Reich. Und niemand kann ihm reinreden. 4 knappe Sätze umfasst die Erklärung der Commerzbank zur Aufsichtsratssitzung vom Mittwoch. Und das Handelsblatt sieht Anzeichen einer fast schon trotzigen Gelassenheit. Oder war es Fatalismus? Fast den ganzen Tag dauerte die Sitzung. Herauskam so gut wie nichts. Der Rücktritt von Vorstandschef Zielke wurde angenommen, was auch sonst. Wer auf ihn folgt, ist völlig offen. Es gab auch keine Entscheidung darüber, wer künftig an der Spitze des Kontrollgremiums stehen und damit in die Fußstapfen von Stefan Schmidtmann treten soll. Für die Commerzbank ist das ein gefährliches Machtvakuum und das zu einer äußerst kritischen Zeit. Wenig überraschend ist nach Einschätzung der Neuen Osnabrücker Zeitung das Ergebnis einer Untersuchung, nach der das Vermögen der Reichen weltweit im vergangenen Jahr um rund 8,5% gewachsen ist. Man muss kein Finanzgenie sein, um zu erkennen, ein Boom an Immobilien- und Aktienmärkten lässt die Vermögen stets in die Höhe schnellen. Mit der Corona-Krise geraten die Vermögenswerte der Superreichen zwar unter Druck, doch solange die Staaten auf günstigste Kredite angewiesen sind, dürften Aktien und Immobilien im Wert weiter steigen.
Soweit die Wirtschaftspresseschau. Vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft, sagt Eva Bahner.